Deutschlandfunk, Medias Res.
What I have said in my report, that it is a state killing.
In meinem Bericht komme ich zu dem Ergebnis, es handelt sich um einen staatlich ausgeführten Mord. Es ist ein internationales Verbrechen, dem gegenüber die internationale Rechtsprechung anzuwenden ist. Und das bedeutet, wer immer mit diesem Mord zu tun hat, sollte der internationalen Strafverfolgung unterliegen, sobald er sich außerhalb seines Landes begibt und in ein Land reist, das internationales Recht anwendet.
Sagte die UNO-Sonderermittlerin Agnès Callamard. Heute, also genau ein Jahr nach dem grausamen Mord an den saudischen Journalisten Jamal Khashoggi, ist es klar, dass der saudische Staat dafür verantwortlich ist und vermutlich auch der saudische Prinz bin Salman davon wusste. Der spricht zwar öffentlich von einem Fehler, bestreitet aber, von der abscheulichen Tat gewusst zu haben. Mein Kollege Mark Turner hat über den Fall Khashoggi intensiv berichtet, auch hier im Deutschlandfunk. Ich habe ihn gefragt, warum Jamal Khashoggi lange Zeit als renommierter Journalist in Saudi-Arabien arbeiten durfte.
Er galt eigentlich als Mann des Systems und andere, sag ich mal, Oppositionelle, weil zum Schluss ist er ja in die Rolle des Oppositionellen gekommen. Andere Oppositionelle oder Dissidenten haben ihn eigentlich nie als Menschen wahrgenommen, der sich mit der Königsfamilie angelegt hätte. Denn von Anfang an seiner Karriere war er eigentlich in recht etablierten Blättern tätig. In den 80er Jahren, Saudi Gazette, Okas, das sind eigentlich so die Blätter, die man mit FAZ und Welt vielleicht vergleichen könnte bei uns, wenn man das möchte. Und dann hat er sehr stark, sehr intensiv aus dem afghanischen Kriegsgebiet berichtet. Während der Zeit, als dort gegen die Sowjets gekämpft wurde, hat auch Interviews mit Bin Laden gemacht. Und dadurch, durch seine Kenntnis dieses dschihadistischen Islams, ist er auch für den Geheimdienst Saudi-Arabiens irgendwann interessant geworden und hat sich dann so bis gegen Ende der 90er Jahre sogar zu einem Vertrauten des saudischen Geheimdienstchefs entwickelt. Kurzum, er galt zwar als kritischer Wacherkopf, aber immer auch als Mann, der eigentlich dem Regime nahe stand.
Aber natürlich auch ein bisschen zwischen den Fronten dann stand, oder?
Ja, und das hat sich auch sehr schnell so ergeben. Denn der große Unterschied zwischen Khashoggis Ansatz ist und dem Ansatz des Regimes, dass er schon relativ früh den Muslimbrüdern sich angenähert hat. Und das ist die Bewegung, die dem politischen Islam nahesteht, beziehungsweise diesen politischen Islam verkörpert. In Ägypten heißen die Muslimbrüder. Aber Khashoggi hat eigentlich immer selber vom politischen Islam geredet. Und das war eigentlich das, wofür er eingetreten ist. Das heißt, bewusst denkende Muslime, traditionell werteorientierte Muslime, sollten sich in politischen Parteien engagieren. Und das läuft natürlich total konträr zu dem Projekt, in Anführungsstrichen, zu dem Projekt der saudischen Königsfamilie. Warum? Diese saudische Königsfamilie hat eigentlich als raison d'être die Tatsache, dass sie den Wahhabismus, also diesen sehr puristischen Islam, verteidigt. Sie hat eigentlich keine andere ideologische Legitimation, warum gerade sie als Familie dieses Land regieren soll. Also nur, wenn sie diesen puristischen Islam verficht. Und das, also eine Familie als sozusagen Sachwalter des Islam in einer Monopolstellung, das läuft ja dem Projekt des politischen Islam entgegen, wenn sich Menschen in Parteien organisieren sollen. Und da war die große Bruchstelle, die sich dann so herausgestellt hat zwischen dem Regime und Khashoggi.
War das auch die Zeit, in der er dann das Land verlassen musste?
Das war ein bisschen später der Fall. Also es war immer bekannt, dass er den Muslimbrüdern oder dem politischen Islam nahesteht. Hochgeschaukelt hat sich das eigentlich erst in der Auseinandersetzung zwischen Khashoggi selber und dann dem Kronprinzen. Also Khashoggi hat eigentlich diesen Thronwechsel von einem König zum anderen. Der andere König, der neue König, hat dann eben diesen Kronprinzen auch immer gefördert oder diesen Prinzen als Kronprinzen auch installiert. Das war eigentlich zunächst mal auch eine große Hoffnung für Khashoggi. Da tut sich was, da soll jetzt irgendwas Neues begonnen werden. In dem Augenblick, als sie diese Reformen herausgestellt haben als Camouflage für eine Ein-Mann-Herrschaft, da ist es zu einem richtigen Bruch gekommen und da wurde es plötzlich auch sehr gefährlich für ihn persönlich.
Er hatte ja, nachdem er Saudi-Arabien verlassen hatte, eine regelmäßige Kolumne für die Washington Post, hat also aus dem Exil sozusagen den kritischen Beobachter gegeben auf Saudi-Arabien. Welche Rolle spielte er mit dieser Kolumne eigentlich?
Also ich glaube, er war von Anfang an ein Dorn im Auge dieses Kronprinzen, denn er hat nicht davon abgelassen, das Projekt des politischen Islam zu verfechten. Er hat vor allem auch den arabischen Frühling so gesehen, dass dort sich die arabische Bevölkerung geäußert hat und dass sie sich mehrheitlich wohl für den politischen Islam auch ausgesprochen hat. Das muss jetzt nicht unbedingt das bedeuten, was sich in Ägypten dann unter Morsi entwickelt hat, das ja auch sehr restriktiv war. Ich meine, dadurch, dass Khashoggi auch immer für die Pressefreiheit eingetreten ist, ergibt sich eher, dass er so vielleicht mit dem tunesischen politischen Islam sympathisiert hat, also dieser tunesischen Nahda-Partei vielleicht, die sich immer in den Parlamentarismus eingliedern wollte, die immer auch andere Ideologien als Teil des politischen Spiels akzeptiert hat und eben sozusagen eine islamische Partei als Teil eines allgemeinen Parlamentarismus gesehen hat. Ich vermute, das war zuletzt auch der Ansatz von Khashoggi.
Am vergangenen Wochenende war hier in Hamburg ein internationaler Kongress zu investigativem Journalismus. Dort sprach die saudische Exiljournalistin von einem sehr, sehr gefährlichen Terrain für Journalisten in Saudi-Arabien, wenn man jenseits der offiziellen Verlautbarungen recherchieren wolle. Sie fühlt sich selbst im Exil nicht sicher, sieht sich aber in der Verantwortung, weiter kritisch zu berichten. Wie ist Ihr Eindruck? Gibt es innerhalb von Saudi-Arabien überhaupt noch kritische Stimmen?
Ich würde das auf jeden Fall so bestätigen, auch als Beobachter, der ja sich außerhalb des Landes aufhält. Ich war allerdings im vergangenen Jahr, also 2018, kurz bevor dieser Khashoggi-Fall passierte, auch in Saudi-Arabien. Und ich hatte dort, wie das immer so ist, eine Planung vorlegen müssen, also Kontakt mit Ministerien aufgenommen und natürlich das alles über die saudische Botschaft einfädeln müssen. Eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht, dort zu recherchieren. Und hatte also mehrere offizielle Termine zugesagt bekommen. Keiner dieser Termine ist zustande gekommen. Das heißt, ich saß dafür 2 Wochen und wartete auf Rückmeldungen. Und stattdessen wurden da irgendwelche Leute angeboten, dann auch noch von einer Agentur, die in Berlin gewesen ist und die dann von den Saudis eingekauft worden ist, die also politisch völlig unverfänglich gewesen sind. Und wenn es mir dann mal gelang, mit irgendwelchen Halboffiziellen Kontakt aufzunehmen, habe ich da eines wahrgenommen. Eine absolut große Furcht. Keiner wollte sich irgendwie festlegen, keiner wollte irgendetwas sagen. Alle schienen wirklich vor diesem Ein-Mann-Herrscher furchtbare Angst zu haben. Und dass man selbst im Exil nicht sicher ist, wenn man sich irgendwie auch nur kritisch äußert, man merkt es vielleicht gar nicht, wenn man den ärgert. Ja, dafür ist ja der Fall Khashoggi ein sehr gutes Beispiel.
Mein Kollege Mark Turner über den Journalisten Jamal Khashoggi, der heute vor einem Jahr grausam ermordet wurde.